All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
In meinem Format Serious Games möchte ich mich damit auseinandersetzen, wie Games bestimmte gesellschaftliche Ereignisse behandeln, aufgreifen und verarbeiten. In Folge 1 widme ich mich dabei den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001, bei dem durch Flugzeugentführungen und Attentate der Terrorgruppe Al-Qaida fast 3000 Menschen zu Tode kamen. Dieses tragische historische Ereignis beendete ein Zeitalter und läutete ein neues der Angst und Gewalt ein. Es beeinflusste das Denken, das Fühlen und Handeln. Es beeinflusste viele Länder, Menschen und Bereiche, unter anderem auch die Kunst, unter anderem auch das Gaming. Dabei widme ich mich dem Themenkomplex in unterschiedlichen Kapiteln, wobei jedes Kapitel eine andere Perspektive und einen anderen Themenaspekt behandelt. Was ich zeigen werde, sind fanerstellte Spiele zu 9/11, VR-Simulationen zu 9/11 und Spiele mit kriegspropagandistischem Hintergrund zu 9/11. Als besonderer Gast steht mir hier der Psychologe Dr. Benjamin Strobel zur Seite von Behind Screens, die eine besondere Schnittstelle zwischen Psychologie und Games bilden. Und Ben beantwortet mir in diesem Videopodcast immer wieder Fragen zu 9/11 und Gaming und Gaming und 9/11. Ein Spiel, das unweigerlich mit 9/11 zusammenhängt, ist GTA 3, dessen Release nicht nur aufgrund der Terroranschläge verschoben werden musste, sondern dessen Inhalte auch aus ethischen Gründen angepasst werden musste, weil das Spiel der Realität viel zu nahe kam. Ich habe mich bereits in einem Deep Dive mit diesem Spiel auseinandergesetzt, nicht unbedingt mit seinen spielerischen Mechaniken, sondern mit seinem Mythos. In vielerlei Hinsicht wirkt GTA 3 wie das einzige Horrorspiel der GTA-Reihe. Nicht nur aufgrund seiner Düsternis, nicht nur aufgrund seiner Brutalität, sondern auch wegen etwas nicht Greifbaren in der Luft, etwas Gigantischem aus unsichtbarem Beton, das die Stadt niederzudrücken scheint. Es wirkt so, als ob die Stadt in einem Albtraum, in einer Hölle, in einer kollektiven Depression gefangen sei. Fast so, als würde die Stadt auf die Ereignisse von 9/11 reagieren, ohne aber ein World Trade Center jemals besessen oder jemals verloren zu haben. Gewissermaßen eine Trauer ohne Adressat. Das Spiel war natürlich nie darauf angelegt, diesen Kontext zu eröffnen, aber die Ereignisse schufen gewissermaßen diese Verbindung und damit auch dieses subtile Statement. Entwickler Rockstar hatte übrigens nie geplant, das Gebäude in ihr Spiel einzubauen, auch schon vor den Anschlägen nicht, hätte es aber definitiv nach diesen entfernt, genauso wie das Studio im tatsächlichen Fall die Polizeiwagen und Flugrouten angepasst hat und eine Mission mit terroristischem Hintergrund entfernt hat. Auch spannend sich anzusehen ist hierbei die zu dieser Zeit entstandene South Park Folge 74 Osama Bin Laden has Farty Pants, die wiederum vom Ton her sehr stark an GTA 3 erinnert. Gerade die Szene in South Park daheim, in der die Charaktere niedergeschlagen auf dem Sofa liegen und irgendwelche schockierenden Nachrichten über Terrorismus schauen. Das sonst so provokante South Park bleibt hier sehr, sehr, sehr vorsichtig. Erst 5 Jahre später traut sich die Sendung, das Thema direkt und auf die typisch konfrontative Weise aufzugreifen, nämlich in der Folge 148 aus dem Jahr 2006, in der Cartman sich mit den Verschwörungstheorien zum 11. September auseinandersetzt. Aber 2001, in Folge 74, wird die Ursache, also die Terroranschläge, die werden komplett ausgeblendet, es kommt nur zur Wirkung, nämlich dass Cartman nach Afghanistan reist, um Osama Bin Laden zu nerven. Die Kunst zu dieser Zeit musste sich einem großen Dilemma stellen. Sollte sie das Ereignis jetzt aufgreifen und kommentieren? Sollte sie das World Trade Center noch darstellen oder entfernen? Einerseits wollte man natürlich nicht mehr daran erinnern, andererseits wollte man es auch gleichzeitig nicht vergessen. Viele Medien wurden um diese Zeit angepasst und dazu können wir uns ein paar interessante Fälle anschauen. Die Simpsons-Folge 179 New York City vs. Homer aus dem Jahr 1997 wurde aus dem Programm entfernt, aus dem einfachen Grund, weil in dieser Folge die Twin Towers zu sehen sind. Ein noch viel, viel, viel drastischeres Beispiel ist tatsächlich der Film Spider-Man von Sam Raimi aus dem Jahr 2002, wo sogar ein Trailer entfernt werden musste. In diesem Trailer jagt Spider-Man einem Helikopter hinterher und er fängt den Helikopter mit Gangstern genau zwischen den Twin Towers in einem Netz ein. Und dieser Trailer wurde entfernt. Welches Spiel natürlich auch in diesem Kontext ins Fadenkreuz geriet, war der Microsoft Flugsimulator später, da tatsächlich auch die Piloten der Anschläge in ihrer Flugschule auch mit solchen Simulatoren trainiert haben. Microsoft Flug Simulator 2002 wurde verschoben und eine Mission wurde in der Version 2000, also Microsoft Flug Simulator 2000, entfernt, nämlich eine Mission, in der man mit einem Helikopter auf dem Dach des World Trade Centers landen kann. Die Entwickler haben aber zu dieser Zeit auch ausgesagt, dass dieses Programm alleine nicht ausreicht, um eine Person für eine Flugmaschine zu trainieren. Abseits von GTA 3 ist es natürlich interessant, sich auch anzusehen, dass ganz viele Änderungen um diese Zeit, man wollte bestimmte Assoziationen nicht mehr hervorrufen, wie schnell und manchmal wie chaotisch diese Änderungen vorgenommen worden sind. Das sieht man vor allem zum Beispiel auch beim Beispiel Smuggler's Run 2 Hostile Territory von Rockstar Games, das am 30. Oktober 2001 in die Läden kam. Da hatte man tatsächlich sogar den Schauplatz Afghanistan, also der ja vor allem auch mit der Terrorgruppe Al-Qaida in Verbindung gebracht wird, den hatte man ausgetauscht und dann quasi das Ganze nach Georgien verfrachtet, was aber dazu führte, dass wenn man dann auf der georgischen Karte unterwegs war, dann tatsächlich aber auch Bauten aus Afghanistan in Georgien vorfand, was natürlich architektonisch überhaupt keinen Sinn macht. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, wie schnell und wie überhetzt ganz viele Änderungen vorgenommen worden sind, weil man diesem Thema nun neu begegnen musste. Tony Hawk Pro Skater 3, auch zu dieser Zeit erschienen. Es gab ursprünglich dort ein Flughafen-Level, wo man halt auch Terroristen aufhalten sollte, die ein Flugzeug sprengen wollte. Das wurde in letzter Minute noch geändert und dadurch ausgetauscht, dass man dort eben Taschendiebe aufhalten sollte. Diese Änderungen, wie ich sie jetzt schon aufgezählt habe, betrafen aber tatsächlich nicht nur Videospiele und Serien und Filme. Sie betrafen sogar letztendlich sogar Spielzeug mit einem sehr kuriosen Fall. Es gab zu dieser Zeit eine Actionfigur namens Max Steel und eine bestimmte Version musste zurückgerufen werden, nämlich da eine Version existierte, in der Max Steel einen Terroristen namens V-Troll aufhalten sollte, der New York angreifen wollte. Doch bevor wir uns das anschauen, gibt es hier einen sehr interessanten Podcast, den ich euch zeigen möchte von IGN aus dem Jahr 2014. Is the World Ready for 9/11 Video Game? Und diese Diskussion, die zu dritt stattfindet, bringt dann doch ein paar interessante Punkte zutage, wie man denn mit einem solch möglichen Videospiel denn umgehen sollte und was man davon erwarten kann und welche Grenzen dieses Spiel nicht überschreiten sollte. Unter anderem ist es für die Leute wichtig, dass es auf keinen Fall ein Videospiel ist, das 9/11 direkt behandelt, sondern dass es entweder ein Spiel ist, das zuvor spielt oder eben danach. Also dass tatsächlich dieses Ereignis als Hintergrund bei bestimmten Personen aufgenommen wird, dass es dort verwendet wird, aber nicht, dass man direkt 9/11 spielt. Das waren zumindest die Meinungen 2014 dazu. Aber wie sieht es 11 Jahre später aus? Ist die Welt bereit für ein 9/11-Videospiel? Warum gibt es das bisher noch nicht? Ist es jetzt wahrscheinlicher oder wird es nie kommen? Diese Fragen habe ich auch Ben von Behind the Screens gestellt.
Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Spiel über 9/11 nicht existieren sollte. Genauso wie man ja auch nicht fragen würde, sollte ein Film über 9/11 existieren oder sollte ein Buch darüber geschrieben werden. Ich glaube, da gibt es auch unzählige Beispiele in anderen Medien. Ich denke, das kann und darf für Games, auch wenn sie oft nicht immer Unterhaltungsprodukte sind, natürlich ganz genauso gelten. Die andere Frage ist aber, ist sozusagen eine Gesellschaft bereit dafür? Die Frage, die 2014 IGN da gestellt hat, und man muss es im historischen Kontext sehen, dass es gerade in der unmittelbaren Nähe zu dem Ereignis sehr, sehr schwierig ist und auch die Reaktion darauf auf das Ereignis in medialen Darstellungen zeigt, wie heikel und schwierig man das empfunden hat. Wir haben eine Situation, die erzeugt eine sehr, sehr große Unsicherheit und auch eine sehr, sehr große Vorsicht dann im Umgang mit der Situation. Es ist eine in der Form nie dagewesene Situation, die sowieso schon Unsicherheiten erzeugt, wie man damit verfahren soll. Und wir haben eben das individuelle, aber vielleicht auch das kollektive Trauma durch 9/11 in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass man sich in diesem Kontext nicht wohl damit gefühlt hat, das direkt zu thematisieren, weil man noch in einer Phase ist, das zu verstehen. Und es gab jede Menge auch politische Reaktionen natürlich auf das Ereignis, Kriege, Gegenschläge und Gegenangriffe. Und dieser Kontext macht es natürlich sehr, sehr schwierig, überhaupt diese Situation richtig zu beurteilen. Und ich glaube, dass dieser Abstand sozusagen für die diese Bewertung hilft. Das macht einen emotionalen Abstand auf einer individuellen Ebene, aber wir haben jetzt auch natürlich auch einen etwas größeren politisch-gesellschaftlichen Abstand zu dem Ereignis und mittlerweile sehr viel Aufarbeitung dazu. Wir wissen also viel mehr über die Umstände, Folgen des Ereignisses und sind jetzt wahrscheinlich besser dazu in der Lage, das zu verarbeiten und auch medial darzustellen, das differenzierter zu machen, als das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren der Fall gewesen wäre.
So wie wir uns jetzt Medien angeschaut haben, die direkt durch 9/11 beeinflusst worden sind und diverse Anpassungen erlebt haben, gibt es aber auch tatsächlich Spiele, die direkt dieses Ereignis behandeln, aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Intentionen. So zum Beispiel das VR-Spiel 8:46 aus dem Jahr 2015 der französischen Games-Hochschule Amgen, das sehr kontrovers aufgefasst worden ist. Aus folgendem Grund, weil man in diesem Spiel direkt in die Haut der Mitarbeitenden des World Trade Centers schlüpft, die sich zum Zeitpunkt des ersten Einschlags, 8:46 nämlich, im Südturm aufhalten. Ziel des Spiels ist es, die letzten Lebensminuten dieser Mitarbeitenden mitzuverfolgen, die Anrufe zu ihren Angehörigen treffen, verzweifelt sind und sich letztendlich nur für eine von zwei Optionen entscheiden können, während nämlich das zweite Flugzeug einschlägt, ob sie einen Erstickungstod sterben oder ob sie aus dem Fenster springen. Dieses Spiel wurde wegen seiner Drastigkeit sehr kontrovers aufgenommen. Wir sprechen hier vom Jahr 2015, also schon 14 Jahre danach. Der Creative Director dieses Projektes, Anthony Kraft, hat im Interview bei Business Insider darüber gesprochen, wie sie zu dem Spiel gekommen sind und betont deutlich, dass es ihnen bei dem Spiel nicht darum geht, Effekthascherei zu betreiben, sondern eine authentische Simulation zu präsentieren, dass man sich eben in diese Situation, diese brenzlige, diese schwierige, diese absolut tödliche Situation hineinversetzen kann. Dazu haben sie diverse Interviews, Reportagen und Dokumente gesichtet, um diese Simulation zu bauen. Ich wollte von Ben von Behind the Screens wissen, wie er das VR-Spiel 8:46 bewertet und seine kontroverse Auffassung.
Wenn wir uns zum Beispiel dieses VR-Spiel ansehen, 8:46, dann haben wir es, glaube ich, mit einem Medienerzeugnis zu tun, das vielleicht auch ein bisschen polarisiert, das unterschiedliche Gefühle auslöst. Es ist, wenn man sich auch Interviews dazu anschaut, ein Spiel, das irgendwie versucht, diese Situation aus einer betroffenen Perspektive zu zeigen. Und was vielleicht besonders kontrovers auch wahrgenommen wird, ist, dass dieses Spiel in gewisser Weise ausweglos ist, dass es kein gutes Ende gibt, sozusagen, dass man dieser Situation des Anschlages, die man erleben muss, nicht entkommen kann. Und das kann man sehr unterschiedlich bewerten. Und ich denke, grundsätzlich, jetzt unabhängig von der konkreten Umsetzung in diesem Spiel, ist das natürlich eine Perspektive, die man darstellen kann. Es ist eine Perspektive, die für viele Opfer des Anschlags die Realität war. Natürlich ist die Ausweglosigkeit und auch letzten Endes Todesfolge in diesem Anschlag eine historische Realität. Ich finde es nicht verwerflich, diese darzustellen, diese auch erlebbar zu machen. Das kann sogar sehr wertvoll sein. Die kann sowohl... Oh, oh, oh,
O'Reilly. Check engine, ABS or maintenance light on. Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Für Außenstehende relevant sein, die das nachvollziehen wollen, die sozusagen diese Situation begreifen wollen und die Bedeutung, die menschliche Bedeutung dieser Tragödie begreifen wollen. Aber es kann auch eine Möglichkeit sein für die SpielentwicklerInnen, für die Personen, die solche Medien, solche Spiele erzeugen, auch eine Art sein, diese Themen zu verarbeiten. Gerade bei solchen Themen, die so viele Todesopfer haben, ein Anschlag, ein terroristischer Akt, eine große menschliche Tragödie, etwas, das schwer zu verstehen ist mitunter, wo man diese Tragweite und die Auswirkungen auch, also auf die Angehörigen, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich, mitunter schwer greifen kann. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und übersteigt mitunter das Fassungsvermögen. Das ist das subjektive Gefühl sicherlich bei vielen, das wirklich das Ausmaß zu verstehen. Und damit kämpfen wir vielleicht mitunter als Menschen. Dafür haben wir Kunst und Medien, die uns eine Möglichkeit geben, Themen auch zu verarbeiten, die man vielleicht nicht in Worte fassen kann, die man vielleicht auf anderen Ebenen nicht so gut verstehen kann. Und diese Ebenen können einem vielleicht dabei helfen, dabei unterstützen, diese Themen zu verarbeiten. Und das kann eben sein, so ein Spiel zu spielen. Das kann auch sein, eben wie man ein Buch schreibt oder ein Bild malt, ein Spiel selber zu gestalten, um einfach alles, was damit zu tun hat, was man dazu empfindet und die ungeordneten Gedanken in irgendeine mediale Form zu bringen.
Andere Spiele, und jetzt begeben wir uns in den Bereich billiger Software und Krebspropaganda, die dieses Thema auch nur irgendwie ausschlachten. So zum Beispiel das Spiel Laden vs. USA. Es handelt sich dabei um ein tragbares LCD-Spiel von 2002, also das auf der Basis von Flüssigkristallen funktioniert. Das soll angeblich von der chinesischen Firma Panyu Gaming Electronic Co. Ltd. stammen. Es geistern verschiedene Versionen davon herum. Die genaue Urheberschaft ist bis heute nicht vollständig geklärt. Und in diesem Spiel, das tatsächlich sowohl Osama bin Laden, also den Drahtzieher der Terroranschläge, und genauso auch George W. Bush als den amtierenden Präsidenten auf seinem Cover zeigt oder beziehungsweise auf seiner Hülle zeigt, sind wir in diesem Spiel damit beschäftigt, ein U-Boot zu steuern, das auf der Seite der Amerikaner kämpft, während es gleichzeitig Flugzeuge abschießen soll. Ein wichtiger Hinweis zum Hintergrund, dass es sich dabei tatsächlich auch vor allem um eine Raubkopie von Submarine Battle handelt. Es soll tatsächlich ein Modus existieren, wo wir hier wechseln können, also quasi dann die Position der Terroristen einnehmen können, während wir die Flugzeuge steuern, und allgemein von der Community und von der Welt als ein wirklich menschenverachtender, kontroverser Mist aufgenommen worden ist, der zum einen Instrumentalisierung, also dieses Thema eben ausschlachtet und eine stumpfe und brutale Kriegspropaganda darstellt. In demselben Fall, und ihr seht, dass diese Videospiele, die ich gerade zeige, nicht wirklich eigens produziert sind, sondern oft halt Raubkopien anderer Spiele sind, denen man dann irgendwie dieses Thema halt aufgeschraubt hat, um möglichst für viel Verstörung zu sorgen, ist zum Beispiel Terrifying 9/11 von 2002. Das auf der Basis von Metal Slug, das ist ein Port, der noch verachtender und noch makaberer ausfällt als das letzte Beispiel, denn das Spiel beginnt automatisch mit einer FMV-Zwischensequenz mit Realaufnahmen der Anschläge des 11. September. Sehr, sehr pixelig. Diese Szene kann man nicht überspringen. Man muss sie sich jederzeit ansehen. Wenn man im Spiel scheitert, muss man sie sich erneut ansehen. Und wenn ihr nach der 3-minütigen Sequenz nicht Start drückt, dann erstartet sie tatsächlich erneut. Ansonsten ist es abseits von dem Start, dem Rahmen und dem Cover, hat dieses Spiel sonst gar keine neuen Änderungen erfahren. Es ist weiterhin Metal Slug, das hier für diesen Zweck ausgeschlachtet worden ist. Und wenden wir uns nun im dritten Teil den Spielen zu, die tatsächlich von Spielenden selber erstellt worden sind, also nicht Studios, sondern eben wirklich Privatpersonen, zu der Zeit auch sehr viele Flash-Player-Games entwickelt worden sind, also die man dann eben quasi über eine Plattform einfach spielen konnte. Tatsächlich das allererste Flash-Player-Game zu 9/11 am selben Tag, also am 11. September abends, erschienen ist mit dem Titel Grandfather Killed, was an sich kein wirklich richtiges Spiel ist, sondern nur eine Animation, in der eine Person einen Tod bekundet. Ein noch viel bekannteres Beispiel ist nämlich Trade Center Defended, ein Spiel, in dem wir Kanonen spielen, die quasi Flugzeuge abschießen, bevor sie Twin Towers erreichen. Das wurde sehr kontrovers aufgefasst. In einem Interview später hat die schöpfende Person dahinter bekannt gegeben, es ist endlos, mir geht es darum, dass Gewalt nichts ändert. Das ist sogar ein Spiel, das beide Seiten kritisiert. Dieses Spiel ist endlos, denn ihr könnt endlos Flugzeuge abknallen. Sobald ihr aufhört, werden sie die Twin Towers erreichen. Über die Jahre kamen sehr viele verschiedene Flash-Player-Games in Fighting-Games, wie beispielsweise Bad Dudes vs. Bin Laden. Es gab tatsächlich auch Folterspiele, in denen man tatsächlich Osama Bin Laden mit verschiedenen Instrumenten und Waffen töten konnte. 9/11 Jumper, 2010 erschienen, bei dem tatsächlich Personen, die aus dem Twin Towers in den Tod springen, noch irgendwelche Tricks machen können für Punkte. Ich habe mich auch im neueren Bereich mal umgeguckt, welche Mods das denn eigentlich gibt. Mods, die in dem Sinne ja auch spannend sind. Welche Perspektive man genau bei diesem Ereignis einnimmt. einnimmt? Und ist es an sich realhistorisch in dem Sinne, dass die Ereignisse so passieren, wie sie passiert sind? Oder können wir darauf Einfluss nehmen? Und da ist es ein interessanter Fall. Es gibt tatsächlich eine GTA 5 Mod Stop the 9/11 Attack, wo wir tatsächlich ein Flugzeug angreifen müssen, das tatsächlich von Terroristen entführt worden ist. Wir diese Terroristen abschießen können und wir tatsächlich nachher aus dem Flugzeug springen und dieses am Boden zerschellt. Noch ein viel interessanteres Beispiel ist tatsächlich eine Mod für das Spiel 112 Operator. Ein Spiel, in dem wir Rettungsdienste verwalten, Anrufe entgegennehmen, Streitkräfte losschicken, schwierige Situationen managen müssen und BürgerInnen aus schwierigen Situationen helfen müssen, gerade bei Katastrophen. Es gibt tatsächlich eine Mod auf Steam zu finden, wo tatsächlich als zusätzliches Szenario zum Spiel 9/11 hinzugepackt wird und wir vor Ort als Spielende die Rettungskräfte leiten müssen, organisieren müssen. Deutlich später gab es eine Liberty City Mod, in der wir tatsächlich das World Trade Center besuchen können. Genauso gibt es auch diverse YouTube-Tutorials, wie man eben das World Trade Center in Minecraft nachbaut. Zuletzt wollte ich dann von Ben wissen, wie er persönlich zu diesem User-Generated Content steht, wie er ihn einschätzt, wie er ihn bewertet, welche Hintergründe es dafür gibt, was uns dieser Content über die Schöpfenden sagt, welcher Nutzen dieser Content eben hat.
Also ich denke, die Vielfalt der Produkte, der Erzeugnisse, Spiele rund um 9/11 zeigt auf jeden Fall, dass es sie gibt und dass sie auch sehr unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Da kann es unterschiedliche Motivationen für geben und die kann man auch unterschiedlich bewerten. Ein Antrieb kann eben sein, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Vielleicht habe ich auch einen emotionalen Bezug dazu. Vielleicht ist es eine Verarbeitungsstrategie, weil es mich persönlich betroffen hat in irgendeiner Form. Es kann aber auch sein, dass es einfach, weil es so ein großes historisches Ereignis ist, eine Auseinandersetzung auch, vielleicht eine historisch angehauchte Auseinandersetzung mit so einem großen, schockierenden und eben schwer verstehbaren Thema ist, dem man sich auf diese Weise nähern möchte. Es gibt aber auch eine Gruppe, eine Klasse von vielleicht Motivationen oder Ergebnissen, die vielleicht weniger nobel sind, vielleicht sogar schädlich sind, wenn es einfach nur zum Beispiel ist, um zu provozieren oder um sich lustig zu machen. Also eine Form, die das vielleicht nicht so ernst nimmt, die Situation. Das ist, kann auch, das darf man nicht vernachlässigen, auch eine Strategie des Umgangs sein. Also es können auch Betroffene sein, die versuchen eben durch Humor diese Situation für sich wieder verstehbar oder erträglich auch zu machen. Das darf man dabei nicht vernachlässigen. Aber es gibt auch eine Klasse von Mods und Spielen, die sozusagen eher provokant ist oder die vielleicht sogar extremistisch motiviert ist oder als Propaganda-Erzeugnis gedacht ist. Das heißt, all diese Sachen haben wir natürlich auch in dem Gemisch von User-Generated Content zu 9/11. Also es ist insgesamt ein sehr Mixed Bag. Man kann zwar die Auffassung vertreten, dass Private ist politisch, aber wenn wir es versuchen würden, was vielleicht oft nicht geht, das ein bisschen weiter zu differenzieren, dann kann ich wieder im Individuum, im Privaten, eben ganz, ganz starkes Bedürfnis verorten und sehen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die starken, sehr wahrscheinlich starken Gefühle, die man dazu hat, irgendwie zu regulieren, sich mit denen auseinanderzusetzen und dass es da vielleicht solche Fantasien gibt, wie Gewaltfantasien, Rachefantasien und ähnliches, das würden wir jetzt alle nicht schön finden und wir würden das auch vielleicht als moralisch verwerflich bewerten, aber es ist natürlich aus der Situation heraus im Kontext für eine individuelle Person nachvollziehbar, solche Gedanken zu haben. Und Gedanken sind auch nicht verboten sozusagen, die darf man haben, gegen die kann man sich auch manchmal nicht wehren, gegen die Gedanken und Gefühle und hat Schwierigkeiten, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und das beobachtet man dann hier, wenn die Gedanken eben ihren Weg finden in so ein Produkt, in der Auseinandersetzung, also in einem weitesten Sinne ein kontroverses Kunst vielleicht oder wie auch immer. Und das ist einerseits natürlich ein Werkzeug dann der individuellen Auseinandersetzung. Es wird dann aber in der Folge auch natürlich ein kulturelles und gesellschaftlich relevantes Objekt in irgendeiner Form. Das heißt, das verlässt dann irgendwann diese ganz private Sphäre der Auseinandersetzung und wird geteilt und hat dann auch eine zusätzliche politische und gesellschaftliche Dimension. Und die können wir dann vielleicht nochmal anders bewerten. Natürlich sind jetzt die Rachefantasien Gewaltfantasien letztendlich auch wieder, also auf moralischer Ebene zu verurteilen. Das ist jetzt jetzt auch vielleicht politisch gar nicht da etwas, was den Konflikt voranbringt, sondern man kann es eigentlich nur verstehen als ein Gefühl, das bewältigt werden muss und das vielleicht die Handlung auch leitet, auch wenn es vielleicht nicht gut ist, dass es das tut. Aber eigentlich sozusagen, wenn wir davon wegkommen, wenn wir auf eine Konfliktlösung wieder auf einer weltpolitischen Ebene sind, dann wäre es natürlich eigentlich schön, diese Ebene wieder zu verlassen, weil sie nicht zielführend ist, weil sie vielleicht Konflikte schürt, weil sie Hass schürt, weil sie Gräben, die sozusagen zwischen den Kulturen schon vorherrschen, weiter vertieft und Diskriminierung begünstigt. Das ist ja auch das, was man in den USA dann beobachtet hat, sozusagen. Okay, da hat eine Person ein Kopftuch, es muss ein Terrorist sein oder eine Terroristin zum Beispiel. Also solche Klischees, Stereotype und Diskriminierung können natürlich dann durch diese Medien, durch ihre Wirkung weiter geschürt werden. Und diese beiden Ebenen, einerseits persönlich emotionale und nachvollziehbare Ebene und dann aber auch die größere weltpolitische Ebene, würde ich in der Bewertung ein bisschen voneinander trennen.
Danke, wenn ihr bis hierhin geschaut haben solltet. Das war ein sehr, sehr aufwendiges Video, an dem ich sehr lange gesessen habe. Gleichzeitig ist dieses Video aber auch nur durch die finanzielle Unterstützung meiner Zuschauenden möglich gewesen. Deswegen, ich habe hiermit eine erste Folge präsentiert. Ich bin aber daran auch interessiert, weitere Folgen zu präsentieren und mich eben mit sehr schwierigen Themen auseinanderzusetzen, die ihren Weg irgendwie in Gaming gefunden haben und in Gaming dann wiederum verarbeitet worden sind. Wenn ihr schneller, mehr und längere solcher Videos haben möchtet, dann überlegt gerne, ob ihr mich mit einem Steady-Abo unterstützen wollt oder mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ich danke allen, die mich bis hierhin unterstützen und ich danke gleichzeitig schon im Voraus allen Leuten, die darüber nachdenken, mich zu unterstützen. Ich präsentiere euch hier eine Liste an Themen, die mich sehr, sehr interessieren. Schaut euch das gerne an. Genauso lade ich euch auch dazu ein, mir einen Kommentar zu schreiben. Wie hat euch dieses Video gefallen? Was habt ihr für Meinungen dazu? Was habt ihr für Gedanken dazu? Was habt ihr vielleicht noch für Fragen dazu? Lasst mich gerne daran teilhaben. In diesem Sinne, danke euch fürs Reinschauen.